Das heißt, wenn man mich jetzt fragt, was die Gründe dafür sind, warum diese Welt in die falsche Richtung läuft, dann glaube ich, musste sich mal im Juli am Konstanzer Hauptbahnhof, wo es geben dürfte, die neue Ausgabe der US-amerikanischen Zeitschrift Fortune kaufen. Das ist eine 14-Tages-Zeitschrift, die einmal im Jahr als einziges Blatt der Welt die Global 500 veröffentlicht. Die 500 größten Konzerne der Welt auf 40 Seiten. Mit Listen, Listen, Listen der 500 größten, geordnet nach Umsatz, Profit, dann geordnet nach Branchen, Rüstungsindustrie, Autoindustrie, Ölindustrie, Einzelhandel und so weiter. Dann wieder gelistet nach meisten Beschäftigten. Bei allen 500 größten Konzernen arbeiten, bei allen 500 größten Unternehmen der Welt arbeiten 49 Millionen Menschen. Direkt, ja? Indirekt wahrscheinlich 300, 400 Millionen Menschen, die bei den 500 größten Konzernen der Welt insgesamt Beschäftigung finden. Wenn man die also nimmt und die 500 größten den Umsatz addiert, der ist doch schon addiert, und dann aber als kleine Hausaufgabe, Rechenaufgabe, die Gruppe der Ölkonzerne, der ölverarbeitenden Konzerne, der Autokonzerne und der zwei großen Flugzeughersteller, nämlich Boeing Airbus, und der zwei kleinen Flugzeughersteller, nämlich Embraer Brasilien und Bombardier Kanada nimmt. Und diese Gruppe Öl und Industrien, die mit den Ölderivaten direkt zusammenhängen, nimmt als Anteil der Gesamtgruppe, kommt raus, 28% des Umsatzes der 500 größten fallen nur auf Öl, Ölverarbeitung, Auto, Flugzeugbau. Und dieser Anteil erhöht sich von Jahr zu Jahr. Das heißt, während ein Milchmädchen, und Milchmädchen konnten gut rechnen, die Behauptung Milchmädchen Rechnungen stimmen nicht, das sind blöde Männerwitze. Während ein Milchmädchen in den 70er Jahren, als die erste Ölkrise war, gesagt hätte, man muss weg von Öl kommen, muss hinkommen zu regenerativen Energien und so weiter, weil das ist ein Wahnsinn, ist ja knapp Öl, das kann eine riesige Krise produzieren, macht der Kapitalismus das glatte Gegenteil. Verstärkung der Abhängigkeit von Öl von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, von Jahr 5 zu Jahr 5. Das heißt, wirklich, wie es im Band 3 von Kapital steht, après moi le déluge, nach mir die Sintflut. Ist das innere Prinzip des Kapitals, nicht weil der bösartig wäre, sondern weil das Kapital, was mal so angelegt ist, in Öl, Ölverarbeitung, Auto, Autoindustrie, Flugzeugbau, sich selber verwehrt und auch stofflich im gleichen Bereich im Grunde sich weiter regeneriert wie Dinosaurier, aber irgendwann eben den gesamten Kapitalismus abwürgen könnte in dieser Form, wobei der Kapitalismus selber sich nie abwürgen wird. Bilanz: Alle 6 beschriebenen Krisen machen diese neue historische Krise aus. Wenn man das sagt, dann denkt man, naja, es ist halt die 2933. Da ist das schiefgelaufen damals. Da haben die falsch reagiert. Der Hoover war ein Idiot als US-Präsident. Der Franklin D. Roosevelt hat es dann besser gemacht ab 1934. Wir machen es vielleicht gleich richtig. Keynesianismus ist richtig. Was Barack Obama macht, ist noch nicht ausreichend, aber immerhin Ansatz und so weiter. Merkel muss ein bisschen stupsen, vielleicht geht es und so weiter. Das ist alles Quatsch. Weil auch der Bezug darauf zu sagen, da war mal was 29, schon total eingeschränkt ist, weil war das Gleiche, was 29 war, war 1857, war 1873, war früher auch im 17. Jahrhundert und so weiter. Das heißt, auch da gab es alle 50, 70 Jahre weltweite historische Krisen des Kapitalismus, wo vielleicht nicht 6, vielleicht 4 oder 9 Krisen zusammenkamen und die sich dann gegenseitig potenzierten. Ich habe über die Krise 1857 mal nachgelesen, im schönen Buch von Fred Oelsner, über die Krisen des Kapitalismus, wie die ablief. 20 Seiten toll beschrieben. Ja? Denkst du, das ist wie heute? Ja? Da gab es eine Derivate-Krise oder so ähnlich jedenfalls. Spekulation mit Spekulationspapieren in Wien, an der Wiener Börse, 1857. Dann dauerte das 4 Wochen, bis die Post nach USA kam. Dann brach da die Krise aus. Gab kein Telefon. Ja? Brach da die Krise aus. Dauerte es ein Vierteljahr, dann kam die Krise nach London, von da nach Hamburg. Und am Ende des Jahres 1857 stand die Welt in Flammen 10 Jahre lang. Ja? 10 Jahre lang Kapitalismus weltweit am Boden. Und dann erst wieder neuer Aufschwung und so weiter. 1873 auch nicht so viel anders. Das heißt, das ist jetzt beschleunigt worden durch Computer und Elektronik und so weiter, aber der Charakter, dass es weltweit so funktioniert, ist durchaus relativ ähnlich geblieben. Wenn mich jetzt fragt, aber warum hat man jetzt 80 Jahre Ruhe? Warum gab es 80 Jahre keine historische Krise? Das sage ich zunächst, was ich vorher erklärt habe, die Krise 29 endete 48. Muss zusammen sehen, Faschismus, Krieg, Währungsreform. Dann ist schon von 48 bis 2008 sind es dann nur in Anführungszeichen 60 Jahre. Dann kommt aber dazu, wenn man jetzt überlegt, nochmal, gerade wir im Westen, Wirtschaftswunder, mit der 60er Jahren sind erstmal Krisen wieder da, mit der 70er Jahren weltweite Krisen da, am 21. Oktober 87 ein Börsenkrach weltweit da, hoch. Ich bin im Wirtschaftsgymnasium Ravensburg erzogen worden. Ja? In meinen Wirtschaftsbüchern steht kein Wort drin, dass Börsenkrach geben könnte. Da stand drin, das ist vorbei. Das gibt es nie mehr. Das haben wir geregelt nach 29. Börsenkrach gibt es nicht mehr. Und bis zum 20. Oktober 87 sagten alle, es gibt keinen Börsenkrach mehr. Dann war er da. Börsenkrach. Und dann dachten manche Leute wie ich zum Beispiel, jetzt kommt 88, 89 der weltweite Krach. Deswegen schrieb ich damals das Buch Cash, Crash and Crisis. Kam 88 raus, zusammen mit dem damals bekanntesten Ökonomen Europas, Ernest Model. Ich lag falsch, 10 Jahre zu früh. Aber der Grund dafür, dass ich falsch lag, ist auch erklärbar. Der Grund ist die Wende. Der Grund ist die Wende. Das heißt, es gab damals wirklich eine Anhäufung von Kapital, von innere Widersprüchen im Kapitalismus, die in Richtung der weltweiten Krise gingen, aber die Wende hat ökonomisch eine riesige Veränderung gebracht. Ich rede nicht darüber, ob der Sozialismus war drüben, für mich war es nicht das gewesen, das ist egal. Aber ökonomisch war klar, dass ein Drittel der Menschheit nicht der direkten Kontrolle des Kapitals unterworfen war. Ja, Osteuropa, Mitteleuropa, Sowjetunion, die heutige Gussländer, China, Indochina und die kleine Insel Kuba. So. Und seitdem, seit 89, lassen wir die kleine nette Insel Kuba weg, seit 89 ist aber das gesamte Welt der direkten Kontrolle des Kapitals unterworfen. Das heißt, ungefähr 1,5 Milliarden Menschen, oder? Nein, mehr, Quatsch, 2 Milliarden Menschen sind zusätzlich der direkten Ausbeutung des Kapitals zugeführt worden. Riesige Gebiete, wo Kapital, was hier nicht mehr angelegt werden konnte, angelegt wurde, China, Russland, Mittel-, Osteuropa, konnte Kapital angelegt werden und dadurch konnte zum Teil eine Relativierung der Krisenpotenziale erreicht werden, mit neuen Explosionen 97, 98 Asienkrise, neuen Explosionen im Jahr 98 LCTM, ein riesiger Hedgefonds, der pleite ging, wo ganz knapp ein Durchbrennen der Sicherung des Weltkapitalismus verhindert wurde. Neue Krise 2000, 2001, Hightech-Krise, IT-Krise und so weiter. Und jetzt eben wieder angekommen in der Wirklichkeit, wo eben auch in China, auch in Russland, auch besonders in Mittel- und Osteuropa diese Krise tobt. Zur Frage, was kann man tun? Ich finde, ganz oben auf sollte stehen, aufklären, aufklären, aufklären in der jetzigen Phase. Das heißt, die Leute sind zum Teil immer noch in einer Schockstarre, wenn sie auch jetzt 2 Jahre wären sollte, befangen. Die Krise ist zum Teil in Konstanz wahrscheinlich noch weniger als in Frankfurt an der Oder angekommen. Die Massenerwerbslosigkeit ist noch nicht groß gestiegen. 3,3, 3,4, 3,5 Millionen, glaube ich, wird die Zahl im März sein. Aber 1 Million fast Kurzarbeiter sind heute da, die ab Juni auch arbeitslos werden könnten, wenn das Kurzarbeitergeld nicht wegen Bundestagswahl oder wegen unserer Kampagne und wie auch immer verlängert werden sollte. Und ich glaube, dass man ein paar Sachen klarstellen muss. Man muss klarstellen, dass diese Krise nicht eine Krise der Wirtschaft ist, sondern eine Krise der kapitalistischen Wirtschaft ist. Also nicht die Wirtschaft als solche macht Krisen, sondern eine spezifische Form, die es seit 300 Jahren gibt, macht diese Krise, ich sage zurück zum Sklavenhaltergesellschaft, zum Feudalismus, aber jede Gesellschaftsordnung hat eigene Bewegungsgesetze. Und die Bewegungsgesetze des Kapitalismus habe ich hier beschrieben, die sind sehr, sehr speziell. Wir sollten auch sagen, dies ist keine Krise eines speziellen Kapitalismus. Nicht die Krise des Casino-Kapitalismus, nicht die Krise des Turbo-Kapitalismus, nicht die Krise des Neoliberalismus, sondern all diese speziellen Geschichten, Casino, Neoliberal und so weiter, sind nur normale, logische Weiterentwicklung des normalen Kapitalismus. Also der rheinische Kapitalismus war halt so nett rheinisch und lieb und nett, weil es vorher halt die Weltwirtschaftskrise 29 bis 48 gab. Da konnte man, nachdem so viel vernichtet wurde, man zunächst mal 1,5 Jahre lang, 1,5 Jahrzehnte lang Urlaubszeit wieder verlängern, die Löhne ansteigen lassen, indem sie auf ein Drittel reduziert wurden. Dann kam halt ab 70er Jahren wieder was anderes und so weiter. Wir sollten auch sagen, dass dies keine US-Krise ist. Das heißt, die geht nicht von den USA aus, oder andersrum gesagt, da die USA der Hegemon Nummer 1 sind, ist gar eine Weltwirtschaftskrise, primär in den USA stattfindet. Wobei in diesem Jahr 2009 in den USA die Ökonomie nur um 2% oder höchstens 3% runtergeht, bei uns um 7 oder 8%, also dreimal fast mehr als in den USA. Das kann man auch nicht sagen. Und alle Erscheinungen, auch Subprime-Crisis und so weiter, sind Erscheinungen, die gibt es auch in Irland, gibt es auch in Spanien, gibt es auch in Frankreich, gibt es auch in Großbritannien. Das ist alles eine spezielle US-amerikanische Kiste, vergessen wir. Wenn man nur den Film noch mal im Kopf hat, falls ihr ihn gesehen habt, Let's Make Money, wo die Szene im Kopf hat, wo dieses Flugzeug über gigantische Anlagen von Häusern fliegt, die alle neu gebaut wurden, als Spekulationsteile, die alle unbewohnt sind, seit 3-4 Jahren, wo niemand auch einziehen wollte. Und nur gebaut wurde, weil man sagt, in 3 Jahren ist das Haus 30% mehr wert. Das nächste Haus wieder und so weiter und so weiter. Aber irgendwann war klar, wird es zu Ende gehen. Und 2,5 Millionen Häuser heute in Spanien neu gebaut leer stehen. Es sind 9 Millionen, 10 Millionen Menschen können da wohnen. Afrikaner, die zu uns kommen könnten, als Teil der Flüchtlingskrise. Aber die stehen leer. Ja? Gebaut, die leer stehen und nur Teil der Spekulation da sind und jetzt eben der ganze Crash in Spanien entsprechend auch niedergeht. Wir sollten weiter aufklären und sagen, das ganze Geschwätz, der Staat spielt keine Rolle, war gelogen. Ja? Das ganze Gerede, 2 Jahrzehnte lang, der Staat ist schwach, spielt keine Rolle, ist ganz schwach geworden, ist nicht wichtig und so weiter. Umgekehrt, heute betteln die Banker, bitte, bitte helft uns doch. Kommt ganz kurz als Staat bei uns rein, saniert uns, reguliert auch, so kann es nicht weitergehen. Das heißt, die Staaten waren immer da, sie waren nur zurückgenommen worden im Interesse des Kapitals. Heute sind sie wieder da im Interesse des Kapitals. Und diese Krise, wo die Privaten und der Markt völlig versagt haben, die Welt fast in die Wand gefahren haben, jetzt sagen, dass ein staatlicher Regulator, der primär mit Steuermitteln regulieren soll, gefragt wird. Last not least, sollten wir aufklären und sagen, Geld ist genug da. Also alle Behauptungen der letzten Jahrzehnte, wir haben kein Geld mehr, gäbe nichts in Bezug auf BAföG, in Bezug auf Armut, in Bezug auf neue Arbeitsplätze, in Bezug auf regenerative Energien und so weiter. Da ging es ja immer um 5 Milliarden, 3 Milliarden, 500 Millionen, 10 Milliarden, maximal, wenn die IG Metall ganz mutig war, 20 Milliarden Programm. Kein Problem. Ja? Allein die Hypo Real Estate, 102 Milliarden Euro. Eine Bank. Ja? Und für was? Dafür, dass sie von 1.800 Menschen auf 500 Menschen 1.000 Jobs zerstört. Die Commerzbank hat bereits 16 Milliarden bekommen, ist nur 5 Milliarden wert, dafür, dass sie die Dresdner Bank übernimmt. Wenn sie die Dresdner Bank übernommen hat, will sie 20.000 Jobs zerstören. Die Frau Schäffler, die Conte übernommen hat, ja, soll auch Knete kriegen, dafür, dass sie 50.000 Jobs kaputt machen will im neuen Imperium Conte Schäffler, die vorher VDA übernommen haben und so weiter. Also Geld zum Kaputtmachen von Jobs ist massenhaft da, aber Geld nicht zur Kreativität und zum Bauen von neuen Jobs. Damit zum Schluss. Was für ein Aktionsprogramm kann man entwickeln? Da fallen mir 5 kurze Punkte noch ein, die zum Teil Thema der Demos in Frankfurt und in Berlin am 28. März waren. Ich glaube erstens, dass man, auch wenn es eine Binsenweisheit ist, aber sie wird ja nicht realisiert, darauf drängen muss, dass alle Staatsgelder, alle öffentlichen Gelder, also alle Steuergelder, die in den Finanzsektor gegeben werden, 1:1 in Anteile der öffentlichen Hand an diesen Banken umgesetzt werden muss. Also damit wäre der Bankensektor jetzt schon weitgehend verstaatlicht oder müsste demnächst verstaatlicht sein, wenn das gemacht werden würde. Was jeder Kapitalist sagt, ist ja logisch. Wer gibt, kriegt auch was dafür. Während jetzt plötzlich der Staat sagt, wir geben was, aber wir wollen gar nichts haben. Ja, auch bei der Commerzbank sagen die, wir geben noch mal Geld rein und ganz kurz mal 2 Staatssekretäre im Aufsichtsrat haben, die machen gar nichts, die kassieren nur die Tantiemen und hauen gleich wieder ab nach 2 Jahren. Völliger Wahnsinn. Ja? Also dann müsste die Kontrolle der öffentlichen Hand auch 100% sein. Zweitens glaube ich, dass dieser gesamte Bankensektor so aufgebläht wurde in den letzten Jahrzehnten, weil er primär spekulative Geschäfte gemacht hat, dass er dereguliert werden müsste, dezentralisiert werden müsste und kommunalisiert oder auf Länder- und Kommunenebene reduziert werden müsste. Was genau die Erfahrung, die Bilanz der 29er-33er-Krise war. Damals wurde gesagt, dass diese privaten Banken international ein Wahnsinn sind, die sind nicht kontrollierbar, weil da noch mal stärker der Kapitalismus wütet, deswegen Kontrolle, deswegen Sparkassensystem, Genossenschaftsbanken und so weiter in den USA, Trennung von Investmentbanken, die besonders gefährlich sind, wo man weiß, Achtung, Finger weglassen, zu den anderen Banken und so weiter, was inzwischen alles aufgehoben wurde. Auch das kann man nur machen, also dass die Luft aus dem Bankensektor rausnehmen, was ja auch hieße Abbau von ein paar 10.000 Arbeitsplätzen, wird nur sozialverträglich und sinnvoll gemacht werden können, wenn öffentliches Eigentum da ist, was es kontrolliert in diese Richtung entwickelt. Drittens, glaube ich, dass eine Reihe von sozialen Mindestforderungen auf der Tagesordnung stehen. Wenn es stimmt, dass die Massenerwerbslosigkeit sich um mindestens 2 Millionen in Deutschland erhöhen wird, plus die Hartz-IV-Geschichte, Massenelend und so weiter. Wenn es stimmt, dass in den OECD-Ländern 20 Millionen mehr erwerbslos waren, dann ist klar, dass damit den Gewerkschaften die Füße weggerissen werden. Dass den normalen Menschen eine solche Entsolidarisierung entgegenschlagen kann, die extrem gefährlich wird, auch extrem gefährlich für neuen Faschismus, für neue ganz rechte Tendenzen. Und dass die Mindestebene wäre, zu sagen, Mindestlöhne, Hartz IV muss weg und allgemeine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Beispielsweise 30 Stunden europaweit bei Lohnausgleich. Das klingt eigentlich total absurd, aber nochmal, Geld ist genug da. Ja? Also dann sagen, das können die Unternehmer nicht zahlen. Wenn man von Banken gezahlt werden kann, könnte da notfalls der Staat eingreifen. Und nochmal konkreter, die Arbeitsagenturen machen doch mit Kurzarbeit zur Zeit Arbeitszeitverkürzung bei Lohnausgleich. Ja, zu 90%. Also das Modell nur verlängert sagen, okay, dann nach 3 Jahre wird Kurzarbeit verlängert, verallgemeinert, verbessert und so weiter. Und dafür braucht man meinetwegen 500 Milliarden Euro, kann sein. Ja, okay, aber dann muss es gemacht werden als minimaler Schutz, um das Einbrechen von Solidarität, von Zwischenmenschlichkeit zu verhindern und die Gefahr für ganz rechte Tendenzen und Entsolidarisierung, Lohndumping und so weiter zu bremsen. Vorletzter Punkt. Ich glaube auch, dass ein Beschäftigungs- und Konjunkturprogramm notwendig ist, aber ganz anderer Art als das, was bisher läuft. Und ich nenne es ein 4K-Konjunkturprogramm in Kinder, Kultur, Klima und Konsum. Damit ist gemeint, dass Investitionen in den Bereich von Kindergärten, von Schulen, von Hochschulen, von dezentraler Kultur, von Klima, also Energiewende, Verkehrswende und Konsumgewohnheiten ein Programm wäre, wo erstens mal mit relativ wenig Geld, 200 Milliarden ungefähr, deutschlandweit, wo mit relativ wenig Geld wahnsinnig viele Jobs geschaffen werden könnten, weil das Geld wäre in Sektoren, die extrem arbeitsintensiv sind und nicht kapitalintensiv sind, wie die Autoindustriegelder. Und gleichzeitig nachhaltige Investitionen wären, die nicht mehr Ressourcen verbrauchen, sondern in die Zukunft investieren, ohne Ressourcen zu verbrauchen. Nur mal 2 Zahlen zu nennen. Wenn man nur die Klassenstärken erreichen würde, die wir im Jahr 71 in Westdeutschland erreicht haben, nach der Studentenrevolte, nämlich 20 Schülerinnen und Schüler auf eine Lehrkraft, ja, statt 32 jetzt. Und dann bräuchten wir nach Berechnung der GEW 230.000 Lehrkräfte mehr. Ja, wenn man das verallgemeinert auf Kindergarten, Schulen habe ich gerade gesagt, und Hochschulen, kommst du ungefähr auf 700.000 Jobs. Nur in dem Bereich von Kindergarten bis Hochschulen, was Jobs notwendig wären, um aufs Niveau von Finnland oder Kuba zu kommen. Ja, das haben die, diese Relation. Ja, nur das Niveau, man könnte auch die übertreffen wollen. Ja. Wenn man dazu rechnet, Krankenhäuser, Altenpflege und so weiter, dazu rechnet andere Bereiche wie Solarenergie und so weiter, dann kann man ein richtiges Programm von 3-4 Millionen Jobs in sinnvollen Bereichen schaffen, mit weit weniger Geld als das, was momentan reingeballert wird in Banken oder im Bereich von Autoindustrie und so weiter. Zweite Zahl. Es gibt mehrere IG Metall-Demos für die Arbeitsplätze in der Flugzeugbranche. Finkenwerder und so weiter. Ja? Gut, ich bin dafür, dass sie ihren Job behalten, aber das Produkt Flugzeug ist ein Problem. Ziemliches Problem. Jetzt gibt es in und um das deutsche Fahrrad 60.000 Jobs. Belegt durch die Regierung, rot-grüne Regierung, die im Jahr 2005 eine Studie vorgelegt hat über das Fahrrad, also als Teil des Verkehrswesens und so weiter. Am Schluss auch 10 Seiten zur Frage, wie viele Beschäftigte gibt es im Bereich des Fahrrads in Deutschland. Da kommt raus, 14.000 Menschen arbeiten noch in der Fahrradproduktion in Deutschland. 45.000 arbeiten im Fahrradhandel, Fahrradgewerbe, Fahrradverkauf und 7.000 arbeiten im Rahmen von sanftem Tourismus. Bodensee, Passau, Fahrradtour und so weiter und so weiter. 60.000. In der gesamten Flugzeugbranche in Deutschland arbeiten 40.000. Also die Relation, ja, 40.000 Flugzeugbranche für ein richtig problematisches Produkt und Fahrradbranche 65.000, der Vergleich ist nicht ganz korrekt, weil ich jetzt Handel habe, aber egal, trotzdem, die Relation ist völlig außer Dimension. Wenn da jetzt reingemurmelt wird, kann ich sagen, nehmt die europäischen Eisenbahnen. Es arbeiten 1 Million Menschen nur bei den europäischen Eisenbahnen. 1 Million ist kein Thema. Ja? Die Leute reden von, hau weg den Scheiß. Ja? Eisenbahn ist gespart, wenn die Jobs abgeschafft werden. Bei Autoindustrie heißt, verteidigt die 40.000 Jobs bei Opel, weil die ja vielleicht was anderes produzieren könnten. Ich habe mehrere Veranstaltungen gemacht mit Opel-Kollegen und mit Daimler-Kollegen, mit Porsche-Kollegen in den letzten 4 Wochen. Und ich habe vorher die Leute gefragt, die mich eingeladen haben, linke Betriebsräte und so weiter, und gesagt, sag mal, kann ich bei der Veranstaltung auch das Produkt Auto in Frage stellen? Da habe ich gesagt, ja, Winnie, das musst du tun. Das ist recht richtig Debatte bei uns, was anders gemacht werden könnte, weil die auch das Gefühl haben, das kann so insgesamt nicht weitergehen. Allerletzter Punkt. Ihr wisst vielleicht, dass Helmut Schmidt als Kanzler nachgesagt wird, er hätte den Satz geprägt, wer Visionen hat, soll ins Krankenhaus gehen. Oder soll zum Arzt gehen. Ich habe jüngst in Wien eine Wirtschaftszeitung gesehen, die haben geschlagzeilt, Spitäler warten auf Visionen. Damit ist gemeint, dass Spitäler privatisieren wollen. Ja? Und Vision heißt immer Profit bei denen. Ja? Ich finde umgekehrt, wir sollten sagen, wer heute keine Visionen hat, gehört auf die Couch. Also in der Situation, wo die den weltweiten Kapitalismus, das ist ja immerhin die Basis des menschlichen Zusammenlebens, an die Wand gefahren haben, wo die heute Konjunkturprogramme auflegen, die A, rein finanziell sagen, weiter so, und B, klimamäßig sagen, es wird noch schlimmer werden. Wer da noch sagt, man macht ganz normal weiter, der ist irgendwie nicht ganz normal. Heißt, da muss man natürlich drüber nachdenken, wie eine andere Gesellschaft aussehen könnte, was dann notwendig wäre, auch sagen, 300 Jahre Kapitalismus in dem 300 Jahre. Jahre gewesen. Das könnte ja was anderes kommen, was diskutiert werden müsste. Was ich da spannend finde, ist, dass in Berlin jüngst 2000 überwiegend oder viele junge Leute einen Kapitalismuskongress gemacht haben von ATTAC. Ich war vorher in Wien gewesen. Habe ich gerade Wien gesagt? Das ist in Berlin.
Berlin, ja, ja.
Ja, ich war kurz vorher in Wien gewesen, ja, wo was Ähnliches stattgefunden hat, auch mit primär jungen Leuten zur Diskussion dieser Alternative. Das heißt, diese Diskussionen müssen auch parallel geführt werden, wobei zwischen beidem, einem Aktionsprogramm und einer solchen Vision, ein Zusammenhang bestehen kann. Das heißt, in dem Maß, wie man für solche vermittelbare Aktionslosungen kämpft, kann man auch in die Richtung kommen und sagen, da könnte ja auch was anderes herauskommen, was in Frankreich, in Irland weit stärker diskutiert wird aufgrund der tieferen Krise als bei uns. Schluss, Gedicht. Wenn wir das nicht machen, dann könnte es kommen wie folgt. In den Jahrzehnten vor der Sintflut kamen kleinere Fluten. Die Wasserbaukunst entwickelte sich. In einem bestimmten Jahr galt die Gefahr vor den Fluten endgültig als überwunden. Im nächsten kam die Sintflut. Sie ersäufte alle Dämme und alle Dammbauer. Bertolt Brecht in der Wirtschaftskrise. Dankeschön.